Katharina Adler mit den ganzen Kindern im Haus. Im Wohnzimmer hat Annas Vater einen Kunstrasen ausgerollt. Der soll für Sommer sorgen, denn seit ich hier eingezogen bin, gab es noch keinen Tag ohne Regen. Der Wind fegt unentwegt durch den Garten. Ich musste schon die frisch gepflanzte Akazie mit Seilen an die umliegenden Bäume binden, damit es die Wurzeln nicht aus dem Boden reißt. Pfeifend und klappernd wettert es rund um das Haus. Ein Fest im Freien ist ganz unmöglich. Das wollte Anna aber nicht einsehen. Sie hat es ihren Eltern persönlich übel genommen, dass sie ihren Geburtstag nicht im Garten feiern darf. Ich kann Annas Eltern natürlich nicht übel nehmen, dass es hier für mich noch keine Sonne gab. Dass mein Zimmer neben der Küche nicht größer als das Bett ist und es nach Gebratenem riecht, das vielleicht schon. Und dass sie mir ihr Haus als Haus beschrieben haben und nicht als dünnwandige Hütte, mehr Wohnung als Haus, das vielleicht auch. Aber ich konnte natürlich nicht deswegen gegen die Eltern heulen, wie Anna. Stunden hat sie geschrien und gezetert, bis Annas Vater auf die Idee kam, einen Kunstrasen auszulegen für ein Sommerfest im Wohnzimmer. Damit kann Anna jetzt leben, aber Annas Mutter nicht. Sie hat auf den Kunstrasen allergisch reagiert und kann deshalb keinen Schritt aus dem Schlafzimmer. Und Ruhe braucht sie. Für die muss ich sorgen, auch mit den ganzen Kindern im Haus. Noch ist kein Kind da, noch ist alles still. Der Rasen verbreitet wirklich einen scharfen Plastikgeruch. Aber wenn Annas Mutter nichts gegen den Rasen unternimmt, kann ich noch viel weniger sagen. In der Küche ist es auch nicht so schlimm. Es überdeckt sogar ein bisschen den Bratfettgeruch, denke ich mit Blick durch die offene Tür auf mein Bett. Und schreibe mit Zuckerfarbe Anna auf einen Schokoladenkuchen. Und wie von der Zuckerfarbe gerufen, kommt Anna mit ihrer Computertastatur angerannt. »Ich will ein Stück, jetzt sofort«, sagt sie. Und tackt auf ihre Tastatur ein. Sie tippt den Befehl, dass ich den Kuchen anschneide und ihr ein Stück gebe. Aber da kann Anna noch so wild tippen. Den Kuchen gibt es erst, wenn alle da sind. Anna sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an. Wahrscheinlich analysiert sie, warum ihr Befehl nicht funktioniert hat. Gleich an meinem ersten Tag hat sie begonnen, Zeichnungen, Grafiken und Diagramme von mir zu erstellen, die sie regelmäßig mit krakeligen Zahlenformeln ergänzt und die sie dann in ihre Tastatur eintippt. Es klingelt an der Tür. Anna unterbricht ihre Analyse und späht aus dem Fenster. »Ach, ist nur die Blöde«, sagt sie. »Die mussten wir einladen. Nachbarschaftspflege«, imitiert Anna die Stimme ihrer Mutter. »Mach auf«, ruft ihr Vater, »dein erster Gast.« »Nein«, schreit Anna, »das ist nur die Nachbarschaftsblöde.« »Nicht so schreien«, ermahne ich sie und will sie am Wegrennen hindern. Anna boxt sich frei und rennt weg. Wieder klingelt es. »Anna, mach schon auf«, ruft ihr Vater. Von Anna keine Spur. Und ich höre Annas Vater dann doch die Tür selbst öffnen und dem Nachbarsmädchen »Hallo, Anna kommt gleich« sagen. Dann ist Annas Gejammer zu hören. Dann Stille, dann an Türen knallen und dann kommt Annas Vater in die Küche. »Kümmerst du dich bitte um unsere kleine Nachbarin? Die gnädigen Damen sind verhindert«, sagt er und will sich ein Würstchen aus dem Topf fischen. »Aber die sind für die Kinder abgezählt«, so hat es mir Annas Mutter gesagt. Anna sieht mich an, seine Augen schlagen einen genervten Ton an. Er deutet Richtung Schlafzimmer und flüstert, während er sich ein Würstchen auf eine Gabel spießt. Annas Mutter liebt diese Würstchenzählerei, aber das müssen wir beide nicht mitmachen. Auf den Boden tropft Wasser von seinem Würstchen. Ich gebe ihm einen Teller, den er sich wie eine Akte unter den Arm klemmt. Eine Lache Wursttropfen bildet sich am Boden. Während Annas Vater sein Bein hebt, seinen Fuß unter die Klinke meiner Zimmertür hakt und die Tür mit dem Fuß zuzieht. »Wenn schon das Bett nicht gemacht ist, dann wenigstens die Tür schließen«, sagt er. Wursttropfen markieren seinen Weg, als er aus der Küche geht. Ich wische der Wurstspur hinterher und antworte, als Annas Vater nicht mehr in Hörweite ist, dass mir niemand gesagt hat, was ich hier mitmachen muss und was nicht. Auf dem Rasen im Wohnzimmer haben wir Bierbänke aufgestellt. Unter dem Biertisch hockt das Nachbarsmädchen und starrt vor sich ins Gras. Zwischen den Plastikhalmen windet sich eine Schnecke im eigenen Schleim. Der Regen hat die Schnecken in diesen Tagen aus der Erde geholt und besonders der Akazie setzen sie zu. »Sie müssen sich wirklich nicht um mich bemühen«, teilt mir das Nachbarsmädchen mit und tippt mit dem kleinen Finger die Schnecke vor sich an und zerreibt den Schleim zwischen Daumen und Finger. Neben ihr steht ein Salzstreuer, den sie samt der Schnecke mitgebracht haben muss. »Stell dir mal vor, man würde dich wie eine Schnecke...« »Das ist keine Schnecke«, unterbricht mich das Nachbarsmädchen. »Das ist eine Derocera slaeve, eine Nacktschnecke.« Die macht ihre letzten Zuckungen. Und als es endgültig vorbei ist mit ihr, blickt das Nachbarsmädchen auf ihre Armbanduhr. Punkt 2, stellt sie fest. Es klingelt. Ich gehe die Tür öffnen und gleich eine ganze Schar Kinder drängt sich an mir vorbei. Es klingelt, noch mehr Kinder. Und wieder klingelt es, alle sind da. Anna drückt sich schüchtern in der Wohnzimmertür herum. Ich schiebe sie zwischen die Kinder und schlage vor, Würstchenschnappen zu spielen. Anna weigert sich mitzumachen. Ein Junge verliert beim Schnappen einen Zahn. Ich schicke Anna ins Bad für ein Stück Klopapier. Als sie zurückkommt, trägt sie ihre Tastatur wie ein Tablett, auf das sie eine Pyramide Klorollen gestapelt hat. Triumphierend verkündet sie ihre Idee für ein besseres Spiel und lädt alle ein, mich zu mumifizieren. Ich reiße ein Stück Papier von ihrer Pyramidenspitze, gebe es dem Jungen für die Zahnlücke und sage, lieber nicht. Anna will unbedingt, dass ich Mumie spiele. Ich wische Blutstropfen vom Boden und sage, dass das nicht unbedingt sein muss. Aber Anna will doch so gerne, sagt ihr Vater, dass ich mich schließlich doch einwickeln lasse. Ich stehe auf dem Rasen, die Kinder rollen eine Rolle nach der anderen um mich. Sie steigen auf die Bierbank, um bis zu meinem Kopf zu gelangen. Annas Vater sorgt für Klorollen-Nachschub und dafür, dass ich durch die Nase Luft bekomme. Durch einen kleinen Spalt kann ich noch in den Garten sehen. Ich kann die mit Seilen umwundene Akazie sehen. Ihr steht auch das Gras bis zu den Knöcheln. Und ich frage mich, ob sich die Nacktschnecken auf der Rinde auch so anfühlen wie die Finger der Kinder auf meinem Gesicht. Und die Akazie ruft mir zu durch den Sturm, dass ihr das Klima in diesem Land überhaupt nicht gut tut und die Nacktschnecken gemein an ihrem Stamm entlang flüstern und die anderen Bäume lachen, weil sie noch nicht mal alleine stehen kann. Aber dass man eben ein paar Dinge über sich ergehen lassen muss, bis man in eine neue Umgebung hineingewachsen ist. Kopf hoch, winken die Zweige der Akazie. Neben mir geht angewidertes Geschrei los. Das Nachbarsmädchen hat die Nacktschnecke auf eine Kuchengabel gespießt. Nicht so laut, ermahne ich die Kinder, ich weiß nicht zum wievielten Mal. Ich drücke meine Ellbogen gegen meine Mumifizierung und grätsche die Beine. Große Enttäuschung der Kinder. Klopapier verknotet sich um meine Füße. Ich stolpere und mein Knöchel knickt um. Stell dir mal vor, jemand würde dir einen lateinischen Namen geben, dir dann beim Verrecken zusehen und dich tot auch noch aufspießen. Aber so etwas darf ich nicht sagen. Ich reiße dem Nachbarsmädchen die Gabel aus der Hand, humple in die Küche und schmeiße die Schnecke samt der Gabel in den Müll. Aufruhr der Kinder im Wohnzimmer. Ruhe bewahren, am besten mit dem Schokoladenkuchen, denke ich, und greife nach einem Messer. Es rutscht mir durch die Finger, in meiner Armbeuge hängt noch Klopapier. Das drücke ich gegen den faden Blut, der sich über meinen Handteller zieht. Und die Kinder werden tatsächlich ruhig und setzen sich, als ich mit halbwegs verbundener Hand ins Wohnzimmer hinke. Sie warten geduldig auf ihr Kuchenstück, nur mit den Beinen baumeln sie wild. Die Bierbänke wackeln und quietschen. Einen Teller will ich durch die Beine dem Nachbarsmädchen unter den Tisch geben, aber die ignoriert mich demonstrativ. Der Junge mit der Zahnlücke spuckt das Stück Klopapier aus, um seinen Kuchen zu essen, und der mit Blut und Speichel getränkte Papierklumpen landet direkt vor mir im Rasen. Könnte auch als Blütenknospe durchgehen, denke ich. Vielleicht ist das Hineinwachsen. Vielleicht muss ich mir einen eingespeichelten Blutklumpen als Knospe auf einer sommerlichen Wiese denken. Dann stehe ich das hier durch. Und während ich meinen Ekel überwinde und die Blüte pflücke, kann ich beobachten, wie das Nachbarsmädchen Anna am Bein zupft und fragt, »Eure Putzfrau ist schon ziemlich bescheuert, oder?« Anna sieht mich aus den Augenwinkeln an und antwortet, dass die Ursache für die Bescheuertheit höchstwahrscheinlich ein Vernetzungsfehler in meinem Programm sei, sie aber bereits an der neuen Programmierung arbeite. Eine Superprogrammierung soll es werden. Dann macht die alles, was ich will, sagt Anna. Worauf das Nachbarsmädchen so begeistert reagiert, dass Anna zu ihr unter den Tisch rutscht und ausführlich den Zusammenhang zwischen mir, ihren Befehlen und der Tastatur zu erklären beginnt. Mir gefällt es nicht unbedingt, dass Anna jetzt doch ihre Nachbarschaft pflegt. Aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, auseinander mit euch. Ich glaube, ich muss nur zusehen, dass hier alles einigermaßen läuft. Ich glaube, so ist mein Job. Und dazu gehört auch, Annas Mutter einen Kuchen zu bringen. So leise wie möglich öffne ich die Schlafzimmertür. Wie vom Bett geweht, liegt die Bettdecke am Boden. Der Sessel daneben ist in Richtung Wand gedreht. Über die Lehne sehe ich nur ihren zerzausten Hinterkopf. »Du gönnst mir einfach nicht, dass ich in Ruhe arbeiten kann«, sagt Annas Mutter. Ich sage nichts, will nur den Teller auf der Kommode abstellen. »Verschwinde«, schreit sie, Du stinkst nach Rasen, du. Sie dreht sich um. Ach, du bist es nur. Ihr Gesicht ist entzündet und aufgedunsen. Ich weiß, ich sehe fürchterlich aus, sagt sie. Aber erzähl das mal Annas Vater. Ich habe selbst genügend zu erzählen, würde ich am liebsten sagen. Ich könnte von meinem winzigen Zimmer, von meinem Knöchel. Aber durch die Wände ist ein Krachen und Poltern zu hören. Ich dachte, es wollte hier jemand für einen ruhigen Ablauf sorgen, sagt Annas Mutter und schickt mich zurück ins Wohnzimmer. Dort sind die Bierbänke umgekippt. Pappteller und zerknülltes Klopapier liegen verstreut am Boden. Kuchenreste sind in den Rasen getreten und die Kinder trappeln. Sie kreischen und spielen Hindernislauf rund um die Bänke. Niemand bemerkt mich. Niemand hört, wie ich schon fast automatisch und kraftlos leiser sage. Bitte leiser. Anna sitzt immer noch mit dem Nachbarsmädchen. Sie zeigt ihr meine Zeichnungen und erklärt ihr die Formeln dazu. Und Annas Vater steht in der Schiebetür zum Garten. In der einen Hand hält er einen Schirm über den Grill, in der anderen einen Föhn, um die Kohlen anzufachen. Grillen? Das war Annas großer Geburtstagswunsch. Regen peitscht Annas Vater ins Gesicht. Sein Pulli klebt ihm feucht am Körper. Das reinste Wunder, wenn ich keine Erkältung bekomme, sagt er und föhnt über seinen feuchten Pulli und dann wieder in die Kohlen. Aber man muss auch nicht unbedingt mit einem Rasen und mit Grillen so tun, als ob Sommer ist und deshalb Allergien und Erkältungen bekommen. Und ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen, denke ich, und sehe, wie der Wind die Zweige der Akazie knickt. Und ich höre den Baum, in dich hineinschimpfen hilft auch nicht weiter. Heute noch durchhalten und morgen beschwerst du dich, morgen sagst du etwas. Ich antworte der Akazie, okay, morgen. Nein, nicht morgen. Was soll das? Sagt Annas Vater. Das Fleisch brauche ich sofort, schnell, solange die Kohlen irgendetwas hergeben, sonst müssen wir braten. Er treibt mich mit dem Föhn Richtung Küche. Mein Knöchel pulsiert, es brennt in meiner Hand. Heute mache ich das noch mit, denke ich. Heute halte ich noch durch, auch wenn ich langsam nicht mehr kann, auch wenn ich am liebsten kriechen würde. Der Weg in die Küche ist ja eigentlich nicht weit, aber in mein Zimmer ist es 2 Schritte näher. Nur kurz vor dem Fleisch eine Pause, denke ich, und lege mich auf mein Bett. Die Kohlen werden nicht heiß genug sein. Wir werden braten müssen, geht es mir panisch durch den Kopf. Und bei der Vorstellung des Geruchs dreht sich mir der Magen um. Ganz schlecht wird mir. Durchhalten. Nur noch bis morgen. Die Wände in diesem Haus sind so dünn, sogar hier höre ich noch die Akazie rufen. Aber mir ist zu übel, von hier aus zu antworten. Ich bin auch zu schwach, meine Augen wieder zu öffnen, als Anna gemeinsam mit dem Nachbarsmädchen in mein Zimmer geschlichen kommt. Und ich wehre mich nicht, als sie meine mit Klopapier verbundene Hand wie ein empfindliches Maschinenteil nimmt und meine Finger an ihre Tastatur anschließt. Ich höre das rhythmische Rauschen eines Salzstreuers über mir. Salz prasselt auf mein Gesicht. Salz rieselt mir zwischen die Lippen. Ich beginne zu zittern wie unter Strom. Und als das Nachbarsmädchen sagt, Vorbereitungsphase abgeschlossen, und Anna mir ins Ohr flüstert, keine Bewegung mehr, wir beginnen jetzt mit der Programmierung. Höre ich die Akazie leise, ganz leise. Ach was, morgen wirst du wieder nichts sagen.